Die Entwicklung lässt sich nicht mehr aufhalten. Obwohl die Wiener Regierung erklärt, einer deutschen Bundesversammlung werde sie sich niemals unterordnen. Und in Preußen König Friedrich Wilhelm IV. Misstrauisch die Träume von Freiheit und Mitbestimmung verfolgt.
Der Liberalismus ist eine Krankheit, gerade wie die Rückenmarksdürre.
Umsonst. In allen deutschen Klein- und Mittelstaaten laufen die vom Vorparlament beschlossenen Wahlen für die Nationalversammlung an. Die Wahlbeteiligung liegt bei 75%. Allerdings sind es nur die volljährigen Männer, die wählen dürfen. Den Frauen traut man kein politisches Bewusstsein zu. Unter den Abgeordneten überwiegen Beamte, Gutsbesitzer und Offiziere, Bankiers und Fabrikanten, Professoren, Juristen und Schriftsteller. Der vierte Stand ist so gut wie nicht vertreten. Ein paar kleine Gerichtsschreiber, vier Handwerksmeister, ein einziger Bauer namens Minkus, der aus Oberschlesien kommt und Polnisch spricht. War dieses Parlament der Besitzenden und Akademiker repräsentativ? Der Politologe Hans Mayer.
Von heute aus gesehen war keine Versammlung vor dem 20. Jahrhundert repräsentativ, auch die französische Nationalversammlung nicht, keine Frauen, nur zensusgewählte Abgeordnete. Ähnliches galt für 1848. Aber innerhalb dieser Grenzen war es doch eine Vertretung der gesamten deutschen Nation. Wobei das Wort Nation ja neu war, denn es gab bisher nur einen deutschen Bund aus 41 Einzelstaaten. Also ich meine schon, dass das ein großer Schritt zum modernen Parlamentarismus war. Sozial waren die sogenannten niederen Stände, die also nicht wirtschaftlich unabhängig waren, deutlich unterrepräsentiert oder nicht vertreten, aber sie organisierten sich außerhalb des Parlaments.
Vehement geführte Diskussionen in den Zeitungen, Flugblätter an allen Straßenecken, die Tagungsprotokolle einsehbar in den städtischen Lesehallen, mehr als 20.000 Petitionen, die aus dem ganzen Land in Frankfurt eingehen. Das Paulskirchenparlament ist alles andere als ein abgehobener Debattierclub. Bis zu 2000 Zuhörer verfolgen täglich von der Empore aus die Verhandlungen mit lauten Beifallskundgebungen oder Buhrufen. Die Paulskirche, Frankfurts größtes protestantisches Gotteshaus, ein spätklassizistischer Rundbau, hat sich in ein Tagungsgebäude verwandelt, mit grünen Vorhängen vor den Fensternischen, einer Rednertribüne anstelle der Kanzel und einer schwülstig gemalten Germania vor der Orgel. In einer Kirche gibt es natürlich keine Hinterzimmer. Die Arbeit der Ausschüsse und Fraktionen vollzieht sich deshalb in den benachbarten Weinstuben.
Das Ziel der Nationalversammlung ist klar. Der mit großer Mehrheit gewählte Parlamentspräsident Heinrich von Gagern, ein nüchterner Jurist aus Hessen-Darmstadt, gibt die Parole aus:
Wir wollen schaffen eine Verfassung für Deutschland, für das gesamte Reich. Der Bedarf und die Vollmacht zu dieser Schaffung, sie liegen in der Souveränität der Nation.
Nur eine Minderheit ganz rechts zweifelt am Dogma der Volkssouveränität und würde die Verfassung am liebsten von einer starken Staatsführung, zum Beispiel vom Preußenkönig, entgegennehmen. Dem Parlament bliebe die Arbeit an den Gesetzesdetails. Die äußerste Linke hingegen möchte eine demokratische Republik ohne Fürsten und Herzogshäuser. Die Mehrheit der Paulskirche aber favorisiert von Anfang an die konstitutionelle Monarchie mit einem vom Parlament legitimierten und an die Verfassung gebundenen Staatsoberhaupt. Zunächst soll eine provisorische Zentralgewalt den alten Bundestag ablösen. Tagelang debattiert man darüber, wie diese Zentralgewalt aussehen soll. Der Kompromissvorschlag des Parlamentspräsidenten von Gagern.
Meine Herren, ich tue einen kühnen Griff und ich sage Ihnen, wir müssen die provisorische Zentralgewalt selbst schaffen. Ich spreche Ihnen nicht von Monarchie und Republik. Ich sage Ihnen aber, jetzt bedürfen wir eines Mannes, der hochsteht und sich der Unterstützung aller Staaten sicher sein muss.
Ein Reichsverweser, der bis zur endgültigen Bestimmung eines Staatsoberhaupts amtiert und ein neben den Regierungen der Einzelstaaten arbeitendes Kabinett aus verantwortlichen Ministern ernennt. Das ist die rettende Idee. Eine breite Mehrheit einigt sich auf Erzherzog Johann von Österreich. Er ist mit einer Posthalterstochter verheiratet und deshalb überaus volkstümlich. Die Sympathien sämtlicher Liberaler hat er sich jüngst mit einem markigen Trinkspruch erworben.
Kein Preußen, kein Österreich. Ein einiges Deutschland, fest und frei wie seine Berge.